Ja, nochmal ein ganz herzliches Willkommen auch von mir. Ja, wie ich schon sagte, wir sind super dankbar, hier zu sein und jetzt auch zusammen ins Wort zu schauen. Wir werden im ersten Korintherbrief sein, im Kapitel 1, die Verse 17 bis 31. Und jeder, der Kinder hat, weiß, wenn Kinder aufwachsen, fangen sie an, motorisch besser zu werden. Ja, und es gibt diese Holzklötze, also verschiedene Formen, Dreiecke, Kreise, Fünfecke, und dann gibt es die dazugehörige Box mit den Löchern drin. Und unsere Tochter hat das noch nicht so rausbekommen, wie man jetzt den Kreis ins den Kreisloch reinschmeißt und das Fünfeck in das Fünfeckige reinschmeißt. Meistens, was sie macht, ist einfach nur die Klötze nehmen und darauf rumhaut. Ja, das ist so viel kann sie schon. Aber so ähnlich ist es auch mit unserem Text heute. Ja, also die fünfeckigen Klötze passen nur in dieses fünfeckige Loch rein. Und das Viereck passt nur ins Viereck rein. Und so ähnlich ist es auch bei uns in unserem Text heute, wo Paulus sagt, diejenigen, die berufen sind, hören das Evangelium und für sie ist es Schönheit und Kraft Gottes. Es klickt, es fällt rein. Diese Botschaft des Evangeliums mit ihren Ecken und Kanten, mit den provokanten Dingen, die das Evangelium auch sagt, über Sünde zum Beispiel, darüber sprechen wir gleich auch noch, oder über das Kreuz, dieses blutige Hinrichtungsinstrument. Und Leute hören das und sie sehen es und es ist schön. Es klickt. Und bei anderen, die hören genau die gleiche Botschaft. Und es macht überhaupt keinen Sinn. Und wie wir in unserem Text lesen, sie sagen, wir hören das und es ist Torheit. Es ist einfach dumm. Wie kann jemand so etwas glauben? Und die Gefahr für uns Christen heute und auch damals war es, dieses Evangelium, die Kanten abzuschleifen und die Botschaft vom Kreuz irgendwie mehr akzeptabel zu machen. Sodass sie vielleicht in Bild gesprochen in jedes Loch reinfällt, dass es eben nicht mehr ja, diese Ecken hat. Und wir sehen in unserem Text heute vier Gründe, warum wir das nicht machen dürfen. Der Text in 1. Korinther 1, Abvers 17. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen. Nicht mit klugen Worten, damit nicht das Kreuz Christi zunichte werde. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fordern Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die Torheit Gottes ist weiser, als die Menschen sind, und die Schwachheit Gottes ist stärker, als die Menschen sind. Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen. Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zuschande mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zuschande mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, damit wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und was ich gerne mal mache, ist so in ein oder zwei Sätzen die Kernbotschaft dieses Textes zusammenzufassen. Und hier ist, was ich glaube, dieser Text im Kern sagt. Die Botschaft des Kreuzes darf niemals aus dem Mittelpunkt der Evangeliumsverkündigung rücken. Wenn wir diese Botschaft verlieren, verlieren wir alles. Also die Botschaft des Kreuzes darf niemals aus dem Mittelpunkt der Evangeliumsverkündigung rücken. Wenn wir diese Botschaft verlieren, verlieren wir alles. Ein bisschen zum Hintergrund des ersten Korintherbriefs. Paulus kannte die Gemeinde sehr gut. Anders als zum Beispiel die Gemeinde in Rom, die Paulus nicht gegründet hat, war die Gemeinde in Korinth eine Gemeinde, die Paulus gegründet hatte. Und in diesem Brief kann man ganz viel praktisch darüber lernen, was wichtig ist für eine Gemeinde. Also es geht auch ganz praktisch um zum Beispiel Fragen über Rechtsstreitigkeiten, Ehe, Gewissensfragen, Mann und Frau, Geistesgaben, ganz viele verschiedene Sachen. Aber eine Sache, die ganz wichtig ist, und das sehen wir jetzt hier direkt am Anfang des Briefes, ist, dass Paulus seine Imperative, das, was er sagt, das sollt ihr tun, immer auch in dem Evangelium gründet. Paulus sagt, es ist Gnade allein, dass ihr gerettet seid. Und weil ihr jetzt gerettet seid, lebt ein anderes Leben. Das ist die Logik, die Paulus auch hier im ersten Korintherbrief anwendet. Die Stadt Korinth war eine bedeutende Handelsstadt, eine große Handelsstraße lief da durch und auch sehr religiös. Also der Tempel der Aphrodite war da mit ihren 1000 Priesterinnen, die zugleich auch als Tempelprostituierten dort arbeiten. Also religiöse Stadt irgendwie und auch sehr gebildet. Aber die Leute haben sich damit beschäftigt, viel damit beschäftigt, immer wieder neue Philosophien aufzustellen, sich über die Götterwelt auszutauschen. Und dann haben sich immer wieder so Grüppchen um bestimmte Lehrer gebildet. Ja, also griechische Philosophen. Und diese Mentalität, sich einem bestimmten Lehrer zuzuordnen und zu sagen, ich bin etwas Besonderes, weil ich gehöre zu der Schule von dieser Person. Und dann sagen die ganzen, nein, wir sind die Besseren, wir sind die Besonderen, weil wir gehören zu dieser Schule. Und diese Mentalität von Grüppchenbildung ist dann auch in die Gemeinde hineingekrochen. Und das sehen wir direkt in den Versen vor unserem Predigttext, wo einer gesagt hat, oh, ich wurde von Petrus getauft. Ich bin was ganz Besonderes. Ich gehöre zu Petrus. Und hat dann gesagt, nein, ich gehöre zu Paulus. Ich bin der Besondere. Ja, und die ganz Frommen sind dann hergekommen und gesagt, nein, wir gehören zu Christus. Ihr alle seid falsch. Ihr, die ihr zu Petrus und zu Paulus gehört, wir gehören zu Christus. Ja, diese Gemeinde in Korinth, die Christen in Korinth haben die christliche Botschaft und ihre Botschafter, Paulus und Petrus, zu einem Mittel der Abgrenzung gegenüber anderen Christen gemacht. Und Paulus sagt, das ist nicht richtig. Paulus sagt, der Leib Christi ist eins. Wenn ihr Grüppchen bildet, dann ist das Zeichen von der Einheit im Leib wird zerbrochen. Und Paulus sagt, der Leib Christi ist doch nicht zerteilt, der ist einer. Und dann sagt Paulus, ich bin dankbar, sagt Paulus, dass ich nicht viele von euch getauft habe, weil dann kann keiner zu kommen und sagen, ich gehöre zu Paulus. Das ist nicht, was Paulus möchte. Was Paulus möchte und ist, dass Menschen zu Jesus Christus kommen und im Glauben Vergebung der Sünden empfangen. Und das passiert nicht dadurch, dass man sich irgendeiner Person anschließt, sondern dass man auf das hört, was dieser Apostel gesagt hat. Und das sagt Paulus dann in Vers 17, Vers 17, Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen, nicht mit klugen Worten, damit nicht das Kreuz zunichte gemacht werde. So Paulus sagt, er will das Evangelium verkündigen. Die Frage erstmal, für einige von euch ist das wahrscheinlich ziemlich klar, was ist das Evangelium? Für andere vielleicht, die hier sitzen, hat man vielleicht so oft schon gehört, aber was ist es eigentlich? Was ist das Evangelium? Paulus gibt uns einen Hinweis in Vers 17, er spricht von dem Kreuz Christi. Aber ist die Auferstehung nicht auch wichtig? Also ohne Auferstehung ist das Kreuz doch irgendwie auch sinnlos, oder? Was meint Paulus hier? Ein Paulus weiß auch, dass die Auferstehung wichtig ist. In 1. Korinther 15, im gleichen Brief, sagt er, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre alles sinnlos. Das Wort vom Kreuz hier steht für als Synonym auch für die gesamte Botschaft des Evangeliums. Das Evangelium ist die gute Botschaft von Gottes handelnder Liebe in einer Welt, die gegen Gott rebelliert hat. Und wenn wir am Anfang der Bibel gucken, wie Gott alles schön geschaffen hat, es war keine Sünde da. Und dann sündigen Adam und Eva, sie rebellieren letztendlich gegen Gott. Sie wollen so sein wie Gott. Und Gott hasst Sünde und Gott als der gerechte und heilige Gott kann Sünde auch nicht dulden. Und wir lesen im Römerbrief, dass die Sünde, der Lohn der Sünde, der Tod ist. Und an dem Punkt gibt es überhaupt gar keine Möglichkeit mehr, von den Menschen irgendwie zu Gott zu kommen. Da ist dieser Bruch in der Beziehung. Es gibt keine Möglichkeit mehr, zu ihm zu kommen. Und es bedarf Gottes Handeln, Gottes gnädiges Handeln, damit wir wieder in versöhnt werden können mit Gott. Und das ist das, was er macht in Christus. Er sendet seinen Sohn, der für uns stirbt. Er trägt die Strafe, den Tod, den wir verdient haben, am Kreuz für uns und ruft jeden von uns auf, Buße zu tun und diesem Werk, was Jesus getan hat, zu glauben. Und das Evangelium ist so einfach. Und auf der anderen Seite ist es so tief und so demütigend. Es ist so einfach zu verstehen und doch trifft es uns ganz tief, auch da, wo wir Dinge vielleicht verstecken vor anderen Leuten, wo wir vielleicht auch Sünde haben und Gott uns einlädt, auch diese Dinge ihm zu bekennen und er sagt, ich bin dafür auch gestorben. Das Kreuz ist genug für alle Sünden. Und sagt Paulus in Vers 17, nicht in kluger Redeweise. Also er will nicht in einer Art und Weise dieses Evangelium präsentieren, dass von der Botschaft etwas weggenommen wird. Kein Schönreden des Kreuzes. Ich glaube, Paulus zoomt, hier wird eben gesagt, das Kreuz Christi steht als Synonym für das Evangelium, aber Paulus zoomt trotzdem herein auf das Kreuz und macht deutlich, das ist eine radikale Botschaft. Ja, wir hängen uns Kreuze um den Hals, aber damals war das ein Hinrichtungsinstrument. Es war wie der elektrische Stuhl oder die Giftspritze. Keine schöne Sache. Aber Paulus weiß, dass das Kreuz im Mittelpunkt stehen muss, weil nur am Kreuz der Zorn Gottes von Jesus getragen wurde. Wenn wir das verlieren, verlieren wir alles. Und ich glaube, heute ist die Versuchung auch, das Evangelium in Worte der menschlichen Weisheit zu hören. Es gibt Leute, die vertrauen der Bibel nicht mehr wirklich und die sagen, naja, Jesus ist vielleicht einfach nur ohnmächtig geworden. Ja, und dann ist er nachher aus dem Grab rausgekommen. Aber wenn Jesus nur ohnmächtig gewesen wäre, nicht gestorben wäre, dann wären wir immer noch in unserer Sünde. Weil Jesus dann nicht den vollkommenen Zorn Gottes auf sich genommen hat. Dann gibt es Leute, die sagen, ja, aber Jesus ist gestorben als Beispiel dafür, wie echte Hingabe aussieht. Und das stimmt. Wir wissen das, im Philipperbrief macht Paulus genau das Argument. Er sagt, das, was Jesus getan hat, dass er vom Himmel gekommen ist, auf die Erde gekommen ist, sich gedemütigt hat bis zum Kreuz, das sei euch ein Vorbild. Aber wenn Jesus nur ein Vorbild wäre für uns, dann wären wir immer noch in unserer Sünde, wenn er nicht für uns an unserer Stelle gestorben wäre. Und so ist Paulus gesandt, das Evangelium klar und deutlich zu verkündigen. Er sagt, ich passe das Evangelium nicht an. Und er nennt jetzt vier Gründe, warum er das nicht macht. Er sagt, erstens, ich predige das Evangelium klar, denn es bringt eine gottgewollte Scheidung. Und das sehen wir in Vers 18. Er sagt, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, uns aber, die wir selig werden, ist seine Gotteskraft. Und hier sehen wir genau das, was wir am Anfang betrachtet haben, dass die einen dieses Wort hören, dieses Evangelium, denken, das ist das Dämlichste, was ich je gehört habe. Und die einzige Möglichkeit, diese Person sozusagen auf unsere Seite zu ziehen, diese Person, die das Evangelium nicht hören will, das Einzige, was wir machen können, ist, die Botschaft des Evangeliums anzupassen. Es irgendwie nicht so radikal klingen zu lassen. Vielleicht nicht so viel über das Kreuz zu reden oder über Sünde. Wir wollen keinen Schokoladenmantel um unser Evangelium machen, die anstößige Botschaft irgendwie weniger anstößig zu machen, dass Leute, die, wenn sie das Evangelium wirklich kennen würden, es ablehnen, trotzdem anbeißen. Und wenn das passiert, dann gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Das eine ist, sie werden früher oder später merken, dass das, wofür sie sich entschieden haben, nicht das ist, was sie eigentlich wollen. Das Produkt Christsein, das, was vielleicht versprochen wurde, stimmt nicht mit der Realität überein und sie wenden sich ab vom Christsein. Die andere Möglichkeit wäre die, und das wäre die viel schlimmere, dass die Botschaft des Evangeliums auf Dauer vernebelt wird. Und die anderen, die hören dieses Wort, genau das gleiche Wort, und es bringt Freude. Die Kraft Gottes ist da. Es entfaltet die Kraft Gottes und sie werden gerettet. Und es ist wie so eine Eisscholle, in der ein Riss durch die Mitte geht. So geht auch ein Riss durch die Menschheit. Das sind die, die Jesus annehmen, dieses Wort hören und es schön finden und ihm glauben, und diejenigen, die es ablehnen. Ich glaube, als Anwendung, eine Sache, die ganz wichtig ist für uns Christen, ist, dass es in Ordnung ist, wenn Leute uns angucken, was wir hier sonntags machen, oder wenn sie wissen, dass du Jesus nachfolgst und sie denken, das ist dämlich. Das ist in Ordnung. Ja, also ich, wenn ich in solchen Situationen bin, ich versuche alles zu machen, um irgendwie dem anderen zu überzeugen, dass es nicht dämlich ist, dass es nicht irgendwie Torheit ist. Aber es kommt ein Punkt, wo wir einfach feststellen müssen, das, was wir so schön finden in Jesus Christus, weil es wahr ist, ist für diejenigen, die es ablehnen, Torheit. Und von daher, wenn du als vielleicht dämlich abgestempelt wirst von Leuten, dann wisse, dass das unter anderem daher kommt, dass sie das Kreuz, das dem du glaubst, dass sie das einfach dämlich finden. Und es ist normal, dass es so ist. Paulus sagt, ich passe die Botschaft vom Kreuz und das Evangelium nicht an, damit diese Scheidung passieren kann. Damit es eine klare Trennung gibt zwischen denjenigen, die Jesus vertrauen und nachfolgen, und denjenigen, die ihn ablehnen. Der zweite Punkt, warum Paulus das macht, ist, denn es bleibt bestehen. Wir sehen das in den Versen ab Vers 19, wo er zitiert aus Jesaja, denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen, die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Paulus sagt, okay, wenn Gott die Weisheit der Weisen zunichte machen wird und den Verstand der Verständigen zunichte machen wird, wenn das so ist, warum sollte ich dann das Evangelium, das ich predige, verdrehen, sodass diese Leute das annehmen? Gott hat gesagt, dass die Weisheit dieser Welt verworfen wird. Die Weisheit losgelöst von Gott in dieser Welt wird nicht bestehen. Und Paulus sagt, ich werde doch nicht das Evangelium der derzeitigen Meinung der Welt anpassen. Da wäre ich doch schön blöd. Ich weiß doch, Jesaja hat das doch prophezeit, dass letztendlich die Weisheit der Weisen, die Weisheit dieser Welt nicht bestehen bleibt. Warum sollte ich dann das Evangelium anpassen? Paulus fragt dann in Vers 20 rhetorisch, wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Er sagt, bringt sie alle her, die Weisen der Welt, die Schriftgelehrten, die Wortgewaltigen. Schaut sie euch an, was hat ihre Lehre gebracht? Was vielleicht heute in der Gesellschaft als fortschrittlich und befreiend gefeiert wird und jegliche Verbindung zur Offenbarung Gottes verloren hat, wird am Ende von Gott zunichte gemacht werden. Es wird nicht bestehen. Es wird sich als Fälschung herausstellen. Das Evangelium, das Wort vom Kreuz, als das Zentrum des christlichen Glaubens, muss klar und deutlich gepredigt werden. Warum? Weil das Evangelium bestehen bleiben wird und nicht die Weisheit dieser Welt, losgelöst vom Wort Gottes. Das hilft uns auch in schweren Stunden unseres Lebens. Vielleicht hast du Nachteile in deinem Job. Ich weiß das von meiner Schwester zum Beispiel. In ihrem Beruf sollte sie Dinge tun, wo sie sagt, das kann ich als Christ eigentlich nicht machen. Also wenn du auf der Arbeit zum Beispiel aufgefordert wirst zu lügen, wenn dir das herangetragen wird, du sagst, nein, das kann ich nicht als Christ, das will ich auch nicht. Du hast Nachteile vielleicht in deinem Job. weil du dich nicht dieser Welt anpassen willst, der Weisheit dieser Welt. Und es scheint so zu sein, dass die Leute dieser Welt die Oberhand haben. Aber halte fest, getreu und Trost am Evangelium fest, denn es kommt der Tag, an dem offensichtlich wird, dass das Evangelium, das Wort vom Kreuz, die echte Weisheit ist. Und dass diejenigen, die vielleicht heute in dieser Weltzeit als ganz weise und fortschrittlich scheinen, diejenigen sein werden, die sagen müssen, wir haben es nicht verstanden gehabt. Du hältst dich, wenn du dich am Evangelium, an dem Wort von Christus festhältst, an das Wort von dem fest, der alles geschaffen hat. Das ist das Wort von Gott. Und mit der Hoffnung können wir auch in die Zukunft gehen. Mit dieser Hoffnung kann man sogar sterben. Weil wir wissen, dass das Evangelium bestehen bleibt. Und wenn du hier heute sitzt und an Jesus glaubst und am Evangelium festhältst, dann darfst du wissen, dass du ankommen wirst. Das ist diese große Zusage und Zuversicht, die wir haben können als Christen, die wir am Evangelium festhalten. Und drittens sagt Paulus, ich predige das Evangelium klar und deutlich, denn es ist Gottes Kraft. Und das sehen wir in den Versen 21 bis 24. Und es hat ja auch schon angeklungen in Vers 18, aber hier macht er es noch einmal ganz deutlich. Er fängt an in Vers 21, denn weil die Welt umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Aber was Paulus sagt hier ist, dass die Menschen ihrer Weisheit Gott nicht verstehen konnten und es eine Offenbarung Gottes braucht. Gott muss sich offenbar machen. Und er hat es gemacht im Alten Testament durch die Propheten, im Neuen Testament durch die Apostel. Und heute haben wir diese Offenbarung Gottes in der Bibel, in seinem Wort. Und deswegen halten wir als Christen auch so an dieser Bibel fest, als die zentrale Botschaft für unser Leben. Paulus sagt, er benutzt diese Torheit der Verkündigung, und was er damit meint, ist nicht so sehr das Mittel der Kommunikation, im Sinne von, ja, wenn er es nur geschrieben hätte, dann wäre alles gut. Aber jetzt hat er es gesprochen, deswegen funktioniert es nicht. Nein, was er meint ist, mit der Torheit der Verkündigung ist diese Botschaft, die dahinter steckt. Das, was wir bisher auch schon miteinander bedacht haben. Und wie werden Menschen gerettet? Was sagt er hier in Vers 21? Durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Und was er damit meint ist, nicht nur ein Akzeptieren der Tatsachen, sondern ein sich festmachen in Christus, ein sich auf Christus lehnen, ein Akzeptieren und Annehmen, dass es keine andere Hoffnung gibt in diesem Leben und in dem zukünftigen Leben als Jesus Christus allein. Dann sagt Paulus noch ein bisschen genauer, was denn so anstößig ist in 22 bis 24. Die Juden fordern ein Zeichen. Ein Wunderzeichen. Und Jesus hatte eine ziemlich ähnliche Situation in Matthäus 12, wo Jesus dann sagt, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Und was Jesus dann natürlich meint, ist sein eigener Tod und die Auferstehung. Genau das ist, was Paulus hier letztendlich auch sagt. Sie werden kein anderes Zeichen bekommen als das, was Jesus Christus getan hat, sein Tod und seine Auferstehung. Aber, Vers 24, denen, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Diejenigen, die berufen sind, die hören das gleiche Wort vom Evangelium und es bewirkt neues Leben und Kraft und Weisheit Gottes. Und die Griechen, sagt er, die Griechen fordern Weisheit. Und die Griechen waren nicht so sehr daran interessiert, die Wahrheit Gottes rauszufinden, sondern Weisheit war oft ein Tool, um Einfluss, Ehre und Macht zu bekommen. Ja, sie wollten neue Fragestellungen haben und dann konnten sie über diese neuen Fragestellungen diskutieren und zeigen, wie gut sie diskutieren konnten. Und die griechischen Götter waren auch entfernt und gegenüber den Menschen gleichgültig. Die Griechen waren nicht so sehr daran interessiert, mit dieser physischen und schwachen Welt, mit der materiellen Welt, sondern was wirklich zählte, war die nicht sichtbare, die unsichtbare Welt der Götter. Und warum ist die Botschaft vom Kreuz Torheit für diese Leute. Nun, es war schon schwierig genug zu verstehen, dass ein Gott, der unsichtbar ist, Mensch wird, Fleisch wird. Das ist schon mal, wo sie sagen, also es ist irgendwie komisch. Warum würde das ein Gott überhaupt machen wollen? Nun, dann lässt sich dieser Gott, der unsichtbar war und jetzt Fleisch geworden ist, von den Leuten, die er geschaffen hat, ans Kreuz nageln. Das ist auch komisch. Und dann stirbt dieser Gott und dann soll dieser Gott auferstehen, fleischlich auferstehen, mit einem Körper? Was für ein Gott würde sowas machen? Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Und so schütteln die Griechen den Kopf und sagen, das ist einfach nur Dummheit. Aber Vers 24, denen, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Genau das Gleiche. Das sind Griechen und die eine Seite lehnt es ab als Torheit und die anderen, die sehen dieses Kreuz, die haben vielleicht genau den gleichen Hintergrund und sie sehen es als schön und herrlich an und es ist die Kraft Gottes und die Weisheit Gottes. Und so müssen wir das Evangelium predigen. Wir müssen es predigen am Sonntagmorgen. Wir müssen es predigen zu uns selber, jeden Tag neu. Ja, ich finde diesen Begriff Evangeliumsamnesie sehr hilfreich. Ja, weil wir ständig vergessen, was das Evangelium ist. Nein, wir vergessen nicht die Botschaft an sich. Wenn jemand uns fragt, was ist das Evangelium, dann kann man das vielleicht runterspulen. Aber für dich persönlich im Alltag, da wenn Zweifel aufkommen, da wenn irgendwie diese alten Schuldgefühle wieder aufkommen, sich dann daran wieder dran zu erinnern und das Evangelium wieder zuzusagen, auch dir persönlich, nein, es gibt keine objektive Grundlage mehr, dass ich mich schuldig fühlen muss, weil Jesus jegliche Schuld auf sich genommen hat. Und das gibt Kraft, auch wieder ein Leben zur Ehre Gottes. Und der letzte Punkt, predige das Kreuz, denn es führt zur echter Anbetung. Paulus wechselt letzten Verse 26 bis 31. Paulus wechselt die Perspektive und spricht die Korinther direkt an und stößt ihn voll gegen den Kopf. Ja, wenn wir uns nochmal daran erinnern, in den Anfang, diese Korinther haben es geliebt, Grüppchen zu bilden und ganz besondere Leute zu sein. Was sagt Paulus jetzt in Vers 26? Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen. Also er stößt ihn voll gegen den Kopf und sagt, wenn ich euch angucke, dann sind da nicht viele Leute, die in der Welt Bedeutung hätten. Und der vierte Grund also für die klare Verkündigung des Evangeliums ist, dass es zu echter Demut und Anbetung Gottes führt. Diejenigen, die nicht hochgebildet sind, erhalten im Evangelium die Weisheit Gottes, damit Gott über die Weisen dieser Welt, die sich ihm nicht unterordnen wollen, triumphiert. Gott verherrlicht sich selber, indem er Menschen macht, Nobodies macht in dieser Welt, Nobodies in dieser Welt nimmt und sie zu Kindern Gottes macht. Und eigentlich müsste man ja denken, Jesus, der König der Welt, der größte König aller Welt, er müsste sich eigentlich mit den besten und weisesten und größten Menschen der Welt umgeben. Was macht er nicht? Weil er zeigen will, dass er allein der Herr ist. Was würde wahrscheinlich passieren, wenn da nur die Großen und Weisen und Angesehenen kommen? Irgendwann würden sie ihren Blick auf sich selbst richten und sagen, ja, Jesus hat viel getan für mich, aber ich bin auch ein ziemlich guter Kerl. Paulus sagt, nein, diejenigen, die nicht weise sind, die Nobodies dieser Welt, die gehören zum Reich Gottes. Diejenigen, die sich demütigen und diese Botschaft des Evangeliums annehmen. Und was ist das Ziel letztendlich? Vers 29 und Vers 31. Damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Und Vers 31. Damit wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. durch die einfache Predigt von Jesus, über Jesus und von dem, was Jesus getan hat, werden diejenigen, die nichts sind, zu einem Status hocherhoben von Bürgern des ewigen Himmelsreichs. Und das ist auch unsere Identität als Christen, eure Identität als Gemeinde. Manchmal fühlen wir uns vielleicht auch als Christen, ja, zu klein. Wir müssen uns wieder daran erinnern, dass wir sind Bürger des Himmelreiches Gottes. Jesus, der König aller Könige, ist unser König. Wir gehören zu ihm. Gott hat uns in Christus eine unglaubliche Stellung gegeben. Und das sollte uns dann letztendlich nicht zu Hochmut führen und sagen, wir sind besser als andere. Nein, nein. Paulus will, dass es zu echter Demut führt, dass wir uns in sich kein Mensch vor Gott rühmt. Und zu echter Anbetung, dass wir sagen, Jesus Christus allein, ihm gebührt alle Ehre. Zum Abschluss, wenn wir nochmal zurückgucken, warum schreibt Paulus diesen Text in eine Gemeinde? Wir haben am Anfang gesagt, da waren diese Leute, die sich um diese einzelnen Grüppchen, diese Grüppchen gebildet haben. Und dieser Text spricht genau in diese Situation rein. Er erinnert sie, dass Christus und Christus allein die einzige Hoffnung ist. Er erinnert sie, dass es eine Scheidung zwischen der Menschheit gibt. Zwischen denen, die Jesus glauben und die Jesus ablehnen. Aber keine Trennung und Scheidung zwischen denen, die Jesus vertrauen. Das sollte eine Einheit sein in Christus. Innerhalb der Gemeinde, unter denen, die in Christus vereint sind, gibt es eine Einheit um das Evangelium, das in Ewigkeit Bestand hat. Paulus sagt, ihr seid eine Einheit, die in Ewigkeit Bestand hat. Hört auf, diese Grüppchen zu bilden. Und erinnert sie daran, dass ein Rückfall in diese alten Machtgrüppchen falsch ist, denn sie haben in der Verkündigung des Evangeliums die Weisheit und Kraft Gottes erfahren. Gott und dann am Ende, Gott ist derjenige, dem letztendlich alle Ehre und Anbetung gebührt. Nicht irgendwelchen Menschen, sondern Gott allein. Und ja, lasst uns das Wort vom Kreuz niemals aus dem Mittelpunkt der Evangeliumsverkündigung rücken. Wenn wir das tun, dann verlieren wir alles, was wir als Christen haben und auch für unser persönliches Leben. Wenn das Kreuz nicht mehr Mittelpunkt ist in meinem Leben, dann habe ich morgen ein Problem. Weil morgen werden wieder Sünden in meinem Leben aufkommen. Und die einzige Antwort auf diese Schuld von den Sünden, die ich tun werde, ist das, was Jesus Christus getan hat vor 2000 Jahren. Und deswegen lasst uns an diesem Kreuz festhalten und an diesem Jesus. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, hab Dank für dein Wort. Danke, dass du dich offenbart hast und dass du uns nicht allein gelassen hast in unseren Sünden und in unserem, ja, in unserer Verdorbenheit. Und danken dir, dass du gehorsam gewesen bist, Jesus, und ans Kreuz gegangen bist, für uns gestorben bist und dass du uns die Augen geöffnet hast, sodass wir sehen konnten und dass wir geschmeckt haben, dass du ein herrlicher Gott bist und dass wir nicht das Evangelium angeguckt haben, wie so viele es machen und sich abgewandt haben, gesagt haben, das ist einfach nur dämlich. Wir danken dir, dass wir dein Evangelium hören durften, dass wir es glauben durften und wir bitten dich, dass wir es immer im Zentrum behalten und dass dann daraus heraus auch ein Leben erwächst, was dich ehrt. Amen.